Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Am Punkt begrüßen dürfen. Und heute sehen wir uns ein Thema an, das quasi jedes Unternehmen, jede Kanzlei de facto jeden betrifft. Denn Marketing braucht jeder, Marketing ist lebensnotwendig. Was wären die besten Produkte ohne Marketing? Aber Sie werden schon erkennen, Marketing und Recht hängt extrem eng zusammen und wenn im Marketing Fehler passieren, dann können die rechtlich ziemlich kostbar werden und auch ziemlich teuer werden. Deswegen ist der heutige Podcast dem Thema Marketing und Recht, Marketing und rechtliche Fallstricke gewidmet und ich freue mich sehr herzlich, dass ich Jacqueline Bichler von der Kanzlei Stadler Völkel heute bei mir im Studio begrüßen darf. Sie ist Autorin unseres Praxishandbuches zum Marketingrecht und eine wirklich mittlerweile in Österreich anerkannte Expertin auf dem Thema Marketingrecht, eine der wenigen, die dieses Thema richtig in der Tiefe beherrscht und sich auskennt und eine extreme Beratungstätigkeit in diesem Bereich hat. Deswegen, liebe Frau Bichler, ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind.
Hallo, freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Schon gehört? Jurio, iJurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com.
Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
Ich würde sagen, wir gehen ins Thema rein. Wir haben uns relativ viel vorgenommen, relativ viele spannende Fragen und ich glaube, jeder, der im Marketing aktiv ist, wird sich bei manchen dieser Fragen wiedererkennen und sich denken, ja stimmt, das Thema hatten wir schon einmal. Und deswegen starten wir mal mit der globalsten Frage. Was sind aus Ihrer Sicht die 5 größten rechtlichen Stolpersteine beim rechtskonformen Marketing?
Ja, also es gibt natürlich viele rechtliche Stolpersteine. Ich glaube, das ist allen, die in dem Bereich arbeiten, auf jeden Fall bewusst. Ein großes Thema ist auf jeden Fall, dass das Marketingrecht eine Querschnittsmaterie ist. Das bedeutet, es gibt jetzt nicht ein Gesetz, eine Verordnung oder irgendeine rechtliche Norm, die das ganze Thema umfasst, sondern es gibt einfach viele verschiedene Gesetze, die man sich da anschauen muss. Und da ist natürlich schwierig, den Überblick zu behalten. Ein anderes Thema ist auf jeden Fall das fehlende Problembewusstsein. Fällt uns immer wieder auf, auch bei Marketingabteilungen, dass man sich einfach denkt, ja, der andere macht das auch so, andere Unternehmen machen das auch so, also wird schon nichts passieren. Ist natürlich nicht immer so, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Stolperstein aus meiner Sicht. Dann auf jeden Fall, dass man eine gute Balance findet zwischen den rechtlichen Vorgaben und der faktischen unternehmerischen Umsetzung, weil es ist natürlich das eine, dass wir sagen, okay, aus rechtlicher Sicht ist das und das und das zu beachten, ist natürlich alles aber nicht immer so leicht im Unternehmen umzusetzen, also dass man da schaut, dass da eine gute Ausgewogenheit vorherrscht. Ein weiterer Stolperstein ist aus meiner Sicht nach wie vor das Thema Datenschutz, ist immer noch genauso wichtig wie bei Inkrafttreten der DSGVO, wird aber von vielen immer noch sehr stiefmütterlich behandelt. Also das ist auf jeden Fall nach wie vor ein sehr brisantes Thema und auch im Bereich Influencer-Marketing zum Beispiel, dass es vor allem in Deutschland eine sehr kontroverse Judikatur gibt. In Österreich gibt es gar keine Judikatur. Das alles spielt irgendwie zusammen, dass das Thema Marketing und Marketingrecht eigentlich auch sehr oft noch unsicher ist und viele einfach gar nicht wissen, was sie in dem Bereich alles beachten müssen.
Das Thema Marketingrecht ist noch ein sehr junges Thema. Sie haben es ja gesagt, wenn man nach Deutschland blickt, hat man schon viel mehr Erfahrung, viel mehr Judikatur dazu. In Österreich kommt es erst langsam. Aber dennoch, das Thema ist extrem spannend, extrem wichtig und man kann wirklich ganz, ganz viel falsch machen, wenn man sich nicht mit den rechtlichen Grundlagen auseinandersetzt. Ich starte jetzt einmal mit so ein paar Stichwörtern, die ich einmal reinwerfe. Für jeden, der im Marketing zu tun hat, ist das eher No-Brainer, was das ist. Für uns Juristen ist das Thema Marketing ja auch immer eine ganz neue, ja, wie soll ich sagen, ein neues Thema, weil man auch die andere Seite, nämlich die Seite des Marketingchefs, der Marketingleiterin verstehen muss. Und das ist teilweise gar nicht so einfach. Deswegen Stichwort Geoblocking. Gehen wir noch einen Schritt weiter zum Thema Shop like a Local. Was versteht sich dahinter und welche Folgen löst dieser Begriff eigentlich aus?
Ja, also die Geoblocking-Verordnung gibt es ja schon seit 2018. Das heißt, es ist jetzt keine extreme Neuerung. Allerdings hat man da einfach versucht, die ganzen Vorgaben einfach auf europarechtlicher Ebene zu vereinheitlichen. Und eins der wesentlichsten Anliegen der Geoblocking-Verordnung ist eben das Thema Shop Like a Local. Und das bedeutet, dass Online-Händler, die Produkte verkaufen, Kunden aus anderen Mitgliedstaaten ermöglichen müssen, zu den gleichen Bedingungen wie ein lokaler Verbraucher das Geschäft abzuschließen. Das bedeutet jetzt nicht, dass man mit anderen Unionsbürgern Verträge abschließen muss oder eine grenzüberschreitende Lieferung anbieten muss. Das bedeutet nur, dass man, wie man die Website ausgestaltet und auch den Zugriff auf die Website einfach allen Unionsbürgern ermöglichen muss. Wenn sich jetzt zum Beispiel bei einem deutschen Onlineshop ein französischer Staatsbürger dazu entschließt, er möchte ein Produkt erwerben und es wird aber keine Lieferung nach Frankreich angeboten, dann muss sich der Verbraucher entweder die Abholung selbst organisieren oder er muss einfach schauen, dass er auf andere Art und Weise mit einer Lieferadresse zum Beispiel zu seinem Produkt kommt. Also da ist wirklich das wesentlichste Anliegen, dass man nicht aus Gründen der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder der Niederlassung einfach bestimmten Unionsbürgern Beschränkungen auferlegt, wenn das nicht irgendwie durch objektive Gründe gerechtfertigt ist. Also es können AGB anders sein, es können Preise unterschiedlich sein, das muss aber dann aufgrund faktischer Gegebenheiten sein und darf nicht aus Gründen der Diskriminierung, aus welchen Gründen auch immer, erfolgen.
Ein Thema, das wir, glaube ich, alle schon irgendwie mal mitbekommen haben, Lieferung in ein bestimmtes Land geht nicht, auch gegen Aufpreis und so weiter und so fort. Das heißt, die ersten von uns dürften sich hier schon wieder ein bisschen entdeckt haben. Aber ich glaube, beim nächsten Thema, da werden bei allen die Alarmsignale ein bisschen hochgehen. Das ist nämlich ein Thema, was jede Marketingabteilung betrifft und betreffen muss. Das ist das Thema Urheberrecht. Wohl eines der heißesten Themen und wohl auch eines der teuersten, wenn dagegen verstoßen wird. Nun werden Marketingmaßnahmen gerne mit Fotos unterlegt. Und da die erste Frage: Was ist generell bei der Verwendung von fremden Fotos, das heißt solchen, die man im Internet findet und in der Regel von jemandem anderen erstellt wurden, zu beachten?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, das Fotothema, Thema Urheberrecht ist immer ein brisantes Thema, ist auch eins der Themen, die wir in der Kanzlei auch am häufigsten haben, wenn es um Verstöße geht oder um Abmahnungen. Und nach wie vor gibt es eben sehr oft dennoch Verstöße, obwohl, glaube ich, mittlerweile jedem klar sein sollte, dass man nicht einfach, ich sage jetzt mal, Fotos copy-pasten darf und einfach frei verfügbare Bilder im Internet sich auf seine eigene Website geben darf. Aus rechtlicher Sicht würde ich da unterscheiden zwischen Bildern, die aus dem Internet erworben, / genommen werden. Mhm. Da ist auf jeden Fall zu beachten, dass man sich nicht einfach von irgendeiner Website Bilder runterzieht, sondern wirklich schaut, wenn man das übers Internet erwirbt, dass man das über seriöse Plattformen macht und dass man sich auch, und das ist das Wichtigste, über die genauen Nutzungsrechte informiert, dass man das nicht einfach erwirbt und dann alles damit machen kann, sondern man muss sich schon fragen, gibt es da vielleicht eine zeitliche Beschränkung, darf ich das nur für 2 Jahre nutzen? Gibt es eine räumliche Beschränkung im Sinne von, darf ich das weltweit benutzen oder ist das auf bestimmte Länder beschränkt? Und vor allem auch, gibt es eine sachliche Beschränkung dahingehend, dass ich das vielleicht nicht für kommerzielle Zwecke verwenden darf? Also das ist ganz wichtig, dass man sich die Komponenten anschaut, wenn man auch über Plattformen Bilder erwirbt. Und das andere ist, wenn man zum Beispiel Bilder von Fotografen erwirbt. Man engagiert jemanden, ich glaube, das können sich die meisten Unternehmen gut vorstellen, man engagiert jemanden für eine Kampagne, für ein Projekt und möchte dann einfach die Fotos verarbeiten. Und da ist eben wichtig, dass sich der Fotograf, die Fotografin einerseits die Rechte der abgebildeten Personen, wenn jemand abgebildet ist natürlich, einräumen lässt. Also dass man auch schaut, dass das Verhältnis Fotograf-Model abgesichert ist. Im Juristischen spricht man davon der Gewährleistung der lückenlosen Rechtseinräumung, also dass da quasi auf dem Weg dorthin keine Fehler passieren. Und andererseits natürlich, dass man ein entsprechendes Vertragswerk mit dem jeweiligen Fotografen oder der Fotografin hat und auch da eben wieder die Komponenten zeitliche, räumliche, sachliche Beschränkung und vor allem auch schauen, dass die Werke auch kommerziell genutzt werden dürfen.
Auch hier wieder der Blick nicht nur ins Kleingedruckte, sondern generell in den Vertrag, in die AGB relevant. Da muss man echt aufpassen, dass man dann am Ende des Tages relativ viel bezahlt und einfach keine lückenlose Nutzung am Ende des Tages hat, denn dann hat man viel Geld ausgegeben für Dinge, wo es dann am Ende erst wieder zum Streiten kommt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir waren ja schon bei den Fotografen, wir waren bei Fotos. Jetzt gehen wir mal Richtung Werbeagenturen, Kreativagenturen. die man einfach für gewisse kreative Prozesse beauftragen muss, die man auch braucht. Denkt man Werbekonzepte, Verpackungsmaterial, Werbefolder und so weiter. Das kann man ins Unendliche weiterspinnen. Gehen wir nun davon aus, wir lassen uns als Unternehmen Vorschläge von Agenturen erstellen, sind davon aber dann so inspiriert, dass wir diese abwandeln und aus unserer eigene geistige Schöpfung verwenden, natürlich ohne die Agentur dementsprechend zu bezahlen. Welche rechtlichen Probleme können hier auftreten?
Also aus meiner Sicht ist das einerseits eine urheberrechtliche Thematik, andererseits könnte es auch eine lauterkeitsrechtliche Thematik sein. Lauterkeitsrechtlich aus dem Sinne, dass man quasi vielleicht von einer glatten Leistungsübernahme sprechen kann, im Sinne von jemand anderer stellt ein Werk und ich übernehme das einfach und verwende das für meine eigenen Zwecke. Das einerseits. Andererseits ist es natürlich ein riesiges urheberrechtliches Problem. Man kann natürlich da jetzt stundenlang darüber diskutieren, aber die wesentliche Frage ist, wenn die Agentur ein Produkt erstellt oder eine Kampagne erstellt, ist das in den meisten Fällen ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Und da ist die Frage, wenn ich das dann entsprechend abwandle und quasi da mein eigenes Werk daraus mache, ist da die Frage aus juristischer Sicht, ist das eine Bearbeitung im Sinne des ursprünglichen Werks, weil dann wäre es ein Eingriff in das Urheberrecht der Agentur oder beziehungsweise desjenigen, der das Werk erstellt hat. Oder habe ich schon so ein eigentümliches eine eigentümliche Neuschöpfung quasi geschaffen, dass sowieso ich schon das Urheberrecht daran habe? Das ist jedenfalls die Krux, dass man da schaut, wie ähnlich ist es zu dem alten Produkt, sage ich mal, und kann schon vielleicht ein neues Urheberrecht entstanden sein? Oder ist das eher ein Eingriff in das Urheberrecht von denen, die das ursprüngliche Werk erstellt haben?
Also hier gilt vorsichtig zu sein. Kreativagenturen, Werbeagenturen, Marketingagenturen stellen in der Regel sehr gute Dinge her. Man sollte nicht unbedingt darauf aufbauen, denn das kann zu Problemen führen. Apropos Problem, Direktmarketing. Das ist immer wieder ein Problembereich, der auftaucht, wo es viele rechtliche Fragen gibt, viele rechtliche Grauzonen. Dem würde ich gerne noch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wir alle kennen es ja, das Direktmarketing, und es ist auch in gewisser Weise teilweise ziemlich lästig. Ja, Sie bekommen eine Mail, eine Nachricht über LinkedIn, über Xing, bei der Sie jemand zu einem Gespräch einladen will, um Ihnen sein Produkt vorzustellen. Wenn man nicht antwortet, folgt eine weitere Nachricht, teilweise dann noch eine Nachricht. Ist diese Art der Kontaktaufnahme zulässig oder ist sie nicht zulässig?
Ja, wie Sie schon angesprochen haben, also Thema Direktmarketing ist ein leidiges Thema, haben wir auch in der täglichen Praxis in der Kanzlei sehr, sehr oft. Ich sehe es selber auch im Alltag, wenn ich auf LinkedIn bin, man kriegt eben, wie Sie es angesprochen haben, immer solche Nachrichten, jeder möchte seine Produkte verkaufen. Vorweg, ich verstehe es natürlich aus unternehmerischer Sicht absolut, weil jeder will seine Produkte fördern und seinen Absatz fördern. Aus rechtlicher Sicht ist es halt nicht ganz so förderlich, wenn man das auf diese Art und Weise macht. Es ist natürlich gang und gäbe, jeder wird mit Nachrichten überflutet, sei es per E-Mail, sei es auf LinkedIn, wo auch immer. Aus rechtlicher Sicht finden sich da die entsprechenden Vorgaben im Telekommunikationsgesetz, konkret in § 174 TKG, und um auf das Grundproblem quasi zurückzugehen, grundsätzlich ist die Zusendung solcher Nachrichten einwilligungspflichtig. Das bedeutet, es muss eine Einwilligung da sein, logischerweise, wenn ich so eine Nachricht übermittle. Ausnahme gibt es nur für solche Fälle, wo die Person zum Beispiel schon im Rahmen eines vorhergegangenen Vertrages Produkte erworben hat und ich übermittle dann Werbung für ähnliche Produkte. Das wäre in Ordnung. Aber grundsätzlich, wenn mir jetzt jemand aus dem Nichts, sage ich einmal, eine E-Mail schickt oder auf LinkedIn eine Nachricht sendet, ist das aus rechtlicher Sicht nicht zulässig. Auch die zweite, also nicht nur die erste, sondern auch die zweite Nachricht, es ist alles unzulässig, und auch quasi die Nachricht, wenn man zuerst jemanden um eine Einwilligung fragen würde, wäre auch bereits diese Nachricht schon aus rechtlicher Sicht nicht zulässig, weil da die Judikatur einfach sagt, okay, auch das ist quasi schon ein Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht, weil ich mich jetzt schon mit dieser ersten E-Mail befassen muss, und auch das ist rechtlich nicht zulässig. Das heißt, wie gesagt, schmaler Grat zwischen, was ist rechtlich zulässig, aber viele machen es trotzdem. Es ist auch immer die Frage, möchte ich das Risiko eingehen? Es passiert natürlich im Alltag sehr, sehr oft, dass man solche Nachrichten verschickt. Wir haben das auch immer wieder in der Arbeit. Ist halt wirklich die Frage, welches Risiko möchte ich eingehen? Weil ich muss schon sagen, wenn sich dann jemand beim Fernmeldebüro beschwert, das Fernmeldebüro ist da mittlerweile sehr streng. Also es sollte nämlich auch mittlerweile allen bekannt sein. Die Leute machen es halt einfach trotzdem. Also Um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, es ist nicht zulässig, außer man hat einfach schon davor im Wege einer anderen Kontaktaufnahme oder eines Vertrags zum Beispiel die Kontaktdaten erhalten und darf solche Nachrichten übermitteln.
Ich glaube, viele erkennen das rechtliche Problem gar nicht. Die denken sich, ah komm, LinkedIn-Kontakt, irgendwie bin ich zu dem gekommen, ich schreibe den mal an, ist ja so unkompliziert. Viele, glaube ich, erkennen das rechtliche Problem nicht und der Podcast soll ja auch dazu dienen, dass man gewisse Fallstricke, gewisse Probleme der Praxis einmal einer rechtlichen Lösung zuführt und einfach, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, die Awareness für ein Problem schafft. Ein paar Dinge habe ich noch. Datenschutz kommt ganz zum Schluss, den müssen wir quasi mitnehmen, auch wenn er eh schon ziemlich, naja, ich würde fast sagen ausgelutscht ist, aber er wirft immer wieder Probleme auf, wir nehmen ihn mit. Aber jetzt machen wir noch zwei Dinge, die aus meiner Sicht auch so richtig praxisrelevant sind. Das erste ist das Thema Gewinnspiele, das zweite ist das Thema Influencer-Marketing und starten möchte ich mit den Gewinnspielen. Wir alle kennen das, man möchte wieder gerne ein paar Follower gewinnen auf Instagram oder jeglicher anderen sozialen Plattform. Da bietet sich dann ein Gewinnspiel doch extrem an. Also Gewinnspiele werden immer eingesetzt, um eine Vielzahl von Menschen auf das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen. Was muss man generell bei Gewinnspielen beachten, damit sie rechtskonform sind?
Also aus rechtlicher Sicht würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man Gewinnspielbedingungen erstellt und den Teilnehmern zur Verfügung stellt, weil dadurch einfach vielen Problemen vorgebeugt werden kann. Ein paar wesentliche Punkte, die darin auf jeden Fall enthalten sein sollten, ist einerseits, es sind sehr banale Dinge oft, aber es ist dann in der Praxis doch nicht so selbstverständlich, dass diese Punkte in den Bedingungen enthalten sind. Deshalb würde ich es gern kurz ausführen. Und zwar einerseits die Angabe der Kontaktdaten des Veranstalters. Sollte selbstverständlich sein, ist in der Praxis leider nicht so. Dann die Frage, was gibt es zu gewinnen, beziehungsweise was gibt es nicht zu gewinnen? Also, dass da wirklich der genaue Preis festgelegt und definiert wird. Dann natürlich die Frage, wie nimmt man teil und wie wird der Gewinner ausgewählt? Das kann zum Beispiel über eine Jury sein, über das Zufallsprinzip, aber dass man das auf jeden Fall schriftlich festlegt. Und auch zur Frage, wie nimmt man teil, kommt in der Praxis immer sehr häufig vor, dass man schreibt zum Beispiel bei Social Media Gewinnspielen, der letzte Post oder der letzte Kommentar unter dem Post. Und das ist halt einfach faktisch schwierig, weil für den Verbraucher bzw. die Teilnehmer überhaupt nicht ersichtlich ist, es wird immer einen letzten Post und einen nächsten Post geben. Also, dass man sich da zum Beispiel anschaut, der letzte Kommentar am Freitag, den so und so vielten um 24 Uhr, dass man das einfach wirklich festlegen kann, weil sonst ist das nicht ausreichend und es kann halt einfach auch nicht konkret ermittelt werden, wer jetzt der Gewinner ist. Dann ein weiteres Thema auf jeden Fall, wer ist von der Teilnahme ausgeschlossen, sieht man in der Praxis sehr häufig, Familienmitglieder, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Unternehmens, dass man das auf jeden Fall definiert. Dann natürlich die Frage, wie lange kann ich den Gewinn einlösen bzw. abholen? Da auch ganz wichtig, nicht eine zu kurze Frist, also jetzt nicht 2 oder 3 Tage, sondern dass man da auf jeden Fall auf eine angemessene Frist, ich sage jetzt mal 2, 3 Wochen, je nach Gewinn natürlich, dass man das auf jeden Fall festlegt. Dann die Frage, darf der Preis getauscht oder übertragen werden? Kann man natürlich festlegen, muss man nicht. Immer wieder wichtiges Thema, das anwendbare Recht. Gibt es natürlich auch Beschränkungen, vor allem im Verbraucherschutz, aber sollte festgelegt werden, wenn man das möchte. Und was ganz wichtig ist, dass man auch die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Social-Media-Plattform, wenn man eben ein Gewinnspiel auf Facebook oder Instagram zum Beispiel veranstaltet, beachtet. Deshalb haben auch viele Gewinnspieler den Zusatz dabei, dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung mit Facebook, Instagram etc. Da schreiben die Leute nicht dazu, weil sie es jetzt irgendwie besonders toll finden, sondern weil einfach die Nutzungsbedingungen der Online-Plattformen das erfordern, dass man das dazu schreibt, dass eben dafür keine Haftung übernommen wird. Und dann sind noch so Kleinigkeiten wie Datenschutz, Besteuerung etc. Also das sind auch Themen, die man sich auf jeden Fall überlegen kann. Also Datenschutz muss man sich überlegen. Themen wie Besteuerung sind auf jeden Fall Punkte, die man sich unternehmensintern überlegen kann, wenn man zum Beispiel auf mehrere Länder das Gewinnspiel anpeilt.
Ja, man sieht, man möchte einfach nur ein unkompliziertes Gewinnspiel machen und was man rechtlich zu beachten hat, ist eigentlich relativ viel. Es empfiehlt sich da wirklich einmal eine gute Vorlage zu erstellen. Die kann man dann ohne dies für viele Gewinnspiele übernehmen, aber das Grundgerüst sollte man einmal haben, eine Checkliste, was man beachten muss. Und das Schöne ist, Thema Checklisten und so weiter, finden Sie alles bei uns im Buch, praxisgerecht aufbereitet. Da ist wirklich alles drin, Checklisten, alle rechtlichen Fragen, die man sich stellen muss. Das heißt, hier noch einmal zwischendurch, eine kleine Werbung. Jeden, der im Marketing unterwegs ist, der sollte dieses Buch verwenden. Und Blickpunkt Werbung, das kennen wir ja alle. Soziale Medien, Instagram, Facebook, da steht dann oft dabei, dass es sich um eine Werbung handelt, um eine bezahlte Werbepartnerschaft. Und da sind wir jetzt bei einem ganz heißen Thema, beim Thema Influencer-Marketing. Das ist aus der Welt des Marketings einfach nicht mehr wegzudenken, denn mit dem richtigen Influencer bzw. der richtigen Influencerin gelingt es relativ gut und relativ zielgerichtet, auch relativ unkompliziert eigentlich, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Was muss man nun eigentlich in puncto Kennzeichnung als Werbung beachten?
Ja, ich habe es vorher schon bei den Stolpersteinen angesprochen. Thema Influencer-Marketing ist ein extrem spannendes, aber natürlich auch schwieriges Thema, weil es gibt in Österreich einfach keine Judikatur dazu und die vor allem höchstgerichtliche Judikatur aus Deutschland ist teilweise nicht ganz klar. Also man hat sich da viel mehr Klarheit erhofft von den BGH-Urteilen, ist leider nicht eingetreten. Was ganz wichtig ist auf jeden Fall, ist einerseits die Frage, wann muss ich überhaupt Werbung kennzeichnen und andererseits, wie ist die Werbung, wenn ich es zu kennzeichnen habe, richtig zu kennzeichnen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, vielen ist gar nicht bewusst, wenn ich jetzt Produkte selber erwerbe zum Beispiel, muss ich das dann kennzeichnen, ja oder nein? Und da sind die wichtigsten Parameter eigentlich, wenn, also in zwei Fällen ist Werbung zu kennzeichnen. Einerseits, wenn entgeltliche Produkte von Dritten beworben werden, das heißt, ich habe eine Kooperation, ich habe einen Vertrag mit einem Unternehmen und bewerbe diese Produkte, das ist der klassische Fall einer werblichen Kennzeichnung. Allerdings ist auch die unentgeltliche Bewerbung von Produkten zu kennzeichnen, wenn ein werblicher Überschuss besteht. Das heißt, auch wenn ich Produkte erhalte oder wenn ich zum Beispiel selbst mir ein Produkt kaufe und das auf übertrieben werbliche Art zum Beispiel auf meinem Social Media Account präsentiere, da liegt ein sogenannter werblicher Überschuss vor. Man muss sich natürlich im konkreten Fall anschauen, liegt er jetzt vor, ja oder nein? Also Thema Influencer-Marketing ist immer sehr einzelfallbezogen, wie vieles in der Juristerei, dass man das wirklich sich Post für Post, sage ich jetzt mal, anschaut, liegt es jetzt vor, ja oder nein? Aber ganz wichtig, auch das Bewusstsein, auch wenn ich selbst Produkte kaufe und die einfach übertrieben bewerbe, dann kann mich schon eine Kennzeichnung treffen. Also auch Themen wie, und das ist ganz wichtig, nicht nur, wenn ich ein klassisches Entgelt enthalte im Sinne einer Kooperation, sondern wenn ich zum Beispiel kostenlose Produktüberlassungen bekomme, wenn ich zu Veranstaltungen eingeladen bin, wenn ich eine Reise gesponsert bekomme. All das sind Themen, da fließt auf irgendeine Art und Weise ein Entgelt und das ist dann als Werbung zu kennzeichnen. Wenn ich dann quasi zu dem Ergebnis komme, okay, ich sollte das am besten kennzeichnen, ist es auch ganz wichtig, dass man sich überlegt, wie kennzeichne ich das eigentlich richtig. Und da geben natürlich, gibt zum Beispiel das österreichische Mediengesetz Bezeichnungen vor wie Anzeige, Werbung, entgeltliche Einschaltung. Es gibt aber auch schon zum Beispiel auf vielen Social-Media-Plattformen so Möglichkeiten wie bezahlte Partnerschaft mit. Also dass man da wirklich schaut, dass man das nicht in einer Hashtag-Wolke, nenne ich das immer, verschwinden lässt und dann auch einfach mitten in dem Text Hashtag Ad hineinschreibt, sondern dass man wirklich auf den ersten Blick für die Nutzer erkennbar macht, okay, es handelt sich hier um Werbung und das nicht in dem ganzen Text verschwinden lässt und einfach, dass man schaut, dass die Zweifel über die Entgeltlichkeit ausgeschlossen werden können. Und auch, weil Sie es vorher angesprochen haben, es wird überall als Werbung gekennzeichnet, viele machen dann die Kennzeichnung unbezahlte Werbung, oder Produkt selbst gekauft, unbezahlte Werbung. Aus rechtlicher Sicht ist das nicht notwendig, weil entweder ist es Werbung oder es ist nicht Werbung und das obliegt ja dann auch nicht dem Influencer quasi zu beurteilen, ist es jetzt Werbung oder ist es das nicht. Das heißt, da wirklich unterscheiden, habe ich irgendeinen entgeltwerten Vorteil als Influencer oder Influencerin, dann kennzeichne ich das. Oder berichte ich wirklich nur redaktionell über das Produkt, dann kann eine Kennzeichnung in den meisten Fällen unterbleiben.
Für uns alle gut. Den Lieblingsitaliener können wir nach wie vor in den sozialen Medien positiv erwähnen. Wenn wir davon überzeugt sind, jedes andere Produkt, das uns unterkommt, dürfen wir auch noch bewerben. Aber sobald es eben den werblichen Überschuss gibt, Augen auf, da muss man was machen. Auch dazu findet sich sehr viel im Buch. Ein anderes Thema, und da kommen wir jetzt zum Schluss dazu, Da ist das Buch aber wirklich sehr, sehr ausführlich. Deswegen gehen wir nur in ein einziges Praxisthema hinein, das besonders wichtig ist aus unserer Ansicht. Und für all diejenigen, die glauben, es ist gerade wie bei der Tour de France, man sieht das Ziel quasi schon und dann kommt der Anstieg Alpe d'Huez und man muss gerade wirklich noch einmal ein paar Kilometer ganz steil hinauf. So ist es nicht. Heute sind wir ganz konkret und widmen uns dem Thema Adressen, Adressmaterial, Daten. Daten sind das neue Gold. Und viele der Daten findet man frei verfügbar im Internet. E-Mail-Adressen, man denke nur an die Kanzleien, die meisten Kanzleien haben die E-Mail-Adressen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Homepage angegeben. Nun ist die Frage, darf man E-Mail-Adressen, die man im Internet findet, die also frei verfügbar sind, für Marketingmaßnahmen nutzen oder darf man das nicht?
Ja, also einerseits ist es wieder ein telekommunikationsrechtliches Thema, andererseits natürlich ein datenschutzrechtliches Thema. Aus TKG-Sicht ist es schon so, grundsätzlich, ich habe es vorher schon angesprochen, es ist ohne Einwilligung verboten, öffentlich auffindbare E-Mail-Adressen mit Direktwerbung zu kontaktieren. Grundsätzlich gilt das natürlich, also nicht grundsätzlich, sondern das Verbot gilt auch gegenüber juristischen Personen. Das heißt, das ist schon mal ganz wichtig, dass ich nicht eben, wie Sie gesagt haben, eine E-Mail-Adresse finde im Internet von einem anderen Unternehmen und das dann kontaktiere. Andererseits, das TKG hat ja eine Änderung bekommen und demnach fallen öffentlich auffindbare E-Mail-Adressen juristischer Personen mittlerweile nicht mehr unter das Verbot. Ich würde das aber trotzdem noch mit Vorsicht genießen, weil es gibt dazu noch nicht wirklich Rechtsprechung. Das heißt, im Idealfall würde ich ehrlicherweise dennoch davon absehen. Also direkt, es ist wieder eine Form des Direktmarketings, wie wir es auch vorher schon besprochen haben. Also wenn sich es vermeiden lässt, ich weiß, es kommt in der Praxis sehr oft vor, aber aus rechtlicher Sicht würde ich es unterlassen. Und das andere ist eine datenschutzrechtliche Thematik, weil quasi schon diese Verarbeitung dieser öffentlich auffindbaren E-Mail-Adressen, weil ich verarbeite das ja auf eine gewisse Art und Weise, indem ich mir das aus dem Internet hole und die dann kontaktiere, das ist halt schon eine Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO, was bedeutet, dass dafür auch eine Rechtsgrundlage erforderlich ist. Es ist entweder ein Vertrag oder eine gesetzliche Pflicht oder was auch immer. Und da wäre in dem Fall, könnte man das meines Erachtens zum Beispiel auf das berechtigte Interesse des Werbenden stützen, dass man sagt, okay, ich möchte Werbung schalten und deshalb habe ich mir die E-Mail-Adresse aus dem Internet rausgesucht. Hat natürlich mit dem telekommunikationsrechtlichen Thema nichts zu tun. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und wenn man es ganz genau nimmt, das wird in der Praxis wahrscheinlich auch nicht der Fall sein, müsste man von denjenigen, von denen man die personenbezogenen Daten erhebt, diese Personen müsste man auch darüber informieren. Da gibt es natürlich Informationspflichten in der DSGVO. Wird in der Praxis keiner machen, weil ich werde quasi nicht andere Unternehmen darüber informieren, dass ich quasi ihre Daten jetzt irgendwo runtergezogen habe und dafür und mit denen quasi arbeiten werde. Aber rein rechtlich müsste das aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr wohl passieren. Nichtsdestotrotz telekommunikationsrechtlich aus meiner Sicht immer noch schwierig.
Man sieht's, der Teufel liegt im Detail und die klassische juristische Antwort, es kommt darauf an, ist auch im Marketingrecht meist, auch hier müssen wir juristisch korrekt sein, die richtige. Viele Punkte zum Thema Marketingrecht finden Sie im Buch. Jacqueline Bichler ist die Herausgeber des erst kürzlich erschienenen Praxishandbuches zum Marketingrecht im Linde Verlag. Sei jedem wirklich herzlich an die Hand gelegt. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht als bezahlte Werbung kennzeichnen. Nein, ich habe keinen Überschuss, keinen werblichen Überschuss, deswegen sollte es kein Problem sein. Aber Sie sehen, Frau Bichler hat wirklich Ahnung von dem, was sie sagt. Das haben wir heute im Podcast auch wieder gesehen. Ich sage danke für das Gespräch, für die vielen Informationen. Ich glaube, wir können zusammenfassen, Marketing und Recht geht Hand in Hand. Und nicht alles, was in der Praxis passiert, ist auch rechtskonform. Und deswegen alle ein bisschen ein genaues Auge drauf haben, dann wird es auch keine Probleme mit dem Recht im Bereich des Marketings haben. Liebe Frau Bichler, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.